Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtgötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Sebastian Brotmann, geschäftsführender Gesellschafter der Johann Spielmann GmbH, einem Unternehmen, was auf eine 120-jährige Geschichte zurückschauen kann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Möchten Sie sich kurz einmal vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Sebastian Brotmann. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Johann Spielmann GmbH. Wir sind ein mittelständischer Getränkehersteller in der jetzt 5. Generation und haben eine Marke, die heißt Landpark, mit der wir deutschlandweit eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen gesunde Getränke haben, die für eine ausgewogene Ernährung eigentlich ideal sind. Und das ist unser Schwerpunkt im Unternehmen, diese Marke deutschlandweit bekannter zu machen und die Leute mit guten Getränken zu versorgen.
120 Jahre, 5 Generationen, das ist ja ein ganz schön weiter Weg. Was hat Sie denn persönlich dazu bewogen, tatsächlich diesen Weg weiter zu bestreiten?
Das ist in der Tat eine gute Frage, die wird mir oft gestellt. Zumal der Anfang meiner beruflichen Karriere eher einen anderen Fokus hatte. Ich aber dann aus eigenen Stücken irgendwann mich doch dann für das Thema interessiert habe. Wenn man im Familienunternehmen groß wird, dann fängt das ja mit der Kindheit an, dass man in den Ferien oder in jeder Freizeit dann auch im Betrieb selber arbeitet. Das heißt, der Bezug war schon immer da, aber dann kommen natürlich Einflussfaktoren über Schule und Freunde, die einen erstmal in eine andere Richtung gezogen haben, aber dann kann ich Ihnen den Grund auch nicht genau sagen, warum es mich dann wieder in das Familienunternehmen gezogen hat. Aber es war eine bewusste Entscheidung, die ich unabhängig von allem gefällt habe und habe mich dann eigentlich darin verguckt und seitdem auch nichts anderes mehr gemacht und lebe das eigentlich leidenschaftlich gerne, jeden Tag aufzustehen und im Unternehmen irgendwie nach vorne zu kommen.
Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass ja die Entstehung dieser Marke Landpark daneben noch eine ganz besondere Geschichte, persönliche Geschichte bei Ihnen inne hatte. Möchten Sie das kurz mal skizzieren?
Genau, also die Marke Landpark selber ist da ein bisschen noch losgelöst von, aber es ist ein spezielles Produkt, was auch die Marke so ein bisschen verkörpert. Das ist unser Landpark Lemon. Und als ich meine Frau vor über 10 Jahren jetzt mittlerweile kennenlernte, habe ich festgestellt, dass diese ausschließlich zuckerfreie Limonaden trank und das wirklich morgens, mittags und abends war also ihr ausschließliches Getränk. Und ich hatte ihr natürlich dann versucht, in den ersten Wochen und Monaten dann immer was aus unserem Sortiment mal an die Hand zu geben. Aber das war nicht so wirklich ihrs und Wasser schon gar nicht. Und es musste süß sein, durfte aber keinen Zucker haben. Und da hatten wir halt auch nicht wirklich was im Sortiment. Also habe ich mir dann Gedanken gemacht, irgendwie muss ich ja meiner eigenen Frau unsere Getränke schmackhaft machen. Und dann hat das ganze Thema Landpark Lemon eigentlich so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Wir haben uns dann auseinandergesetzt, wie können wir Produkte einfach ohne Zusatzstoffe schmackhaft machen und lecker machen, dass sie quasi einer Limonade oder einer zuckergesüßten oder süßstoffgesüßten Limonade gleichkommt. Und so ist so ein bisschen Landpark Lemon entstanden und mittlerweile trinkt meine Frau beides. Also sie hat dem einen nicht ganz abgesagt, aber sie trinkt das andere. Und das ist laut ihrem Vater schon das, was er seit Zeit seines Lebens natürlich nie geschafft hat. Also ganz besonderer Erfolg und von daher ist so Landpark Lemon meiner Frau ein bisschen gewidmet.
Ja, schöne Geschichte. Spiegelt das denn auch tatsächlich, ich meine, Mineralwasser, Wasser geht ja wahrscheinlich schon in die Richtung, aber dieses zuckerfrei, spiegelt das so die Haltung Ihres Gesamtunternehmens wieder, eben so ein, ja, was biologisch Gesundes produzieren zu wollen?
Heute mehr, als es vielleicht vor einiger Zeit noch war. Also wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen, was natürlich den Schwerpunkt Mineralwasser hat. Und damals stand natürlich immer im Fokus, dass wir Umweltthemen ganz stark im Fokus halten. Unser Hauptprodukt ist ein Naturprodukt. Wenn wir also die Umwelt nicht schützen und nicht schon immer versucht haben zu schützen, gäbe es unser Produkt nicht und hätte es auch nicht die Qualität, die es heute hätte. Von daher war das schon immer ein ganz großes Thema bei uns im Unternehmen, dass wir halt Umweltthemen, Nachhaltigkeit nach vorne stellen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, hat Nachhaltigkeit ja nicht nur immer einen Umweltaspekt, sondern es geht ja auch nachhaltig anders zu leben. Nachhaltigkeit kann auch was mit Gesundheit zu tun haben. Und darum war es mir wichtig, weil ich da selber für mich und meine Familie darauf achte, dass man Produkte hat, die man konsumieren kann, von denen man auch irgendeinen Mehrwert hat. Ich muss davon nicht unbedingt fitter werden, ich brauche nicht Vitamine zu mir nehmen, aber ich muss meinen Durst löschen können, lecker Durst löschen können und aber auch nichts zu mir nehmen, was meinen Körper in irgendeiner Art und Weise belastet. Und das ist heute gerade im Getränkemarkt eine Kunst, weil sie entweder das eine Extreme haben, zuckergesüßte Limonaden, oder sie haben halt die Getränke, die mit vielen Geschmacksstoffen das versuchen auszugleichen, was eben sonst mit Zucker versucht wird, dem Verbraucher näher zu bringen, den Geschmack intensiver zu machen. Und dazwischen gibt es eigentlich nahezu nichts außer Wasser. Und das war immer so ein Punkt, dass ich eigentlich mir zum Ziel gesetzt habe, Zucker sollte man nicht verteufeln, man sollte aber auch irgendwie vielleicht einen guten Mittelweg finden und für diejenigen, die eigentlich weder noch das eine noch das andere haben wollen, was zu kreieren, was deren Bedürfnissen einfach gerecht wird. Gerade wenn wir das Thema Diabetiker ansprechen. Für Diabetiker ist es wichtig, eigentlich ein Produkt zu haben, mit dem sie ohne Bedenken leben können, aber so wenig Einschränkungen wie möglich machen müssen. Die müssen eh schon Einschränkungen machen in ihrem Leben, möchten aber nicht zwangsläufig nur auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Und da war Lampaglem oder ist Lampaglem gerade für so eine Zielgruppe eigentlich ein extrem wichtiges und gutes Produkt.
Wenn Sie sagten mir eben, Sie sind seit 2006 im Unternehmen. Was waren denn so die größten Herausforderungen der letzten Jahre, die Sie begleitet haben?
Ja, da gibt es einige. Springt wahrscheinlich jetzt den Rahmen unseres Gesprächs auf alle dann näher einzugehen. Aber ich glaube, der Wandel der Zeit und die Anforderungen, die an so ein Unternehmen eigentlich gestellt werden als Lebensmittelhersteller, ist man nicht unbedingt immer in einer privilegierten Situation. Man steckt immer zwischen diversen Stühlen. Auf der einen Seite hat man die Verpflichtung, ein gesundes Produkt an den Markt zu bringen und auch die Qualität ständig hochzuhalten. Das wird ja auch extern ständig kontrolliert. Auf der anderen Seite müssen sich neuen Trends öffnen und dürfen sich dem nicht verschließen. Und gleichzeitig müssen sie technischen Innovationen gegenüber offen sein. Sie müssen immer effizienter sein bei gleichzeitigen Reduzierung von Energie, die sie einsetzen. Also es sind viele Parameter, die auf so ein Unternehmen einströmen, die sie irgendwie bewerten, handeln und immer die optimale Lösung finden müssen. Gleichzeitig haben sie Mitarbeiter, die sie in all diesen Prozessen mitnehmen müssen, die sie finden müssen, die sie halten müssen, die sie qualifizieren müssen. Und da kann ich halt nicht die eine Herausforderung nennen, sondern das ist eigentlich der Prozess von dem kleinen Unternehmen, was wir mal waren vor über 10 Jahren, bis hin zu diesem mittelgroßen Unternehmen, was wir heute sind. Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir uns nicht dieser ganzen Herausforderungen und Prozesse bewusst gewesen wären und die aktiv angegangen wären, sonst wären wir heute nicht da, wo wir wären.
Wie ist das denn bei Ihnen? Man hört ja oft, gerade wenn viele Generationen oder mehrere Generationen im Unternehmen sind, ich glaube, Ihr Vater ist ja auch noch im Unternehmen, ist das etwas, was Spannung verursacht oder eher etwas, was dem Thema eine positive Richtung gibt?
Also ich glaube, in erster Linie kommt es darauf an, wie die dann ältere Generation eingestellt ist und wie sie ihr zukünftiges Leben ausrichten möchte. Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, ob und wiefern sie von dem Unternehmen, von der unternehmerischen Tätigkeit loslassen kann. Bei uns gab es nie Spannungen. Das ist eher selten. Das hören wir aus den umliegenden Kreisen immer sehr häufig. Also die gab es nicht. Jetzt muss ich sagen, habe ich einen kaufmännischen Hintergrund. Mein Vater hat den technischen Hintergrund. Das heißt, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Und wir haben, solange wir aktiv zusammengearbeitet haben, eigentlich uns regelmäßig ausgetauscht und eigentlich von den Erfahrungen des anderen immer versucht zu profitieren und immer gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Das heißt, dieses Spannungsfeld gab es nicht. Und er hat auch relativ früh, wo ich ihm heute noch für dankbar bin, mir eigentlich sehr viele Freiheiten eingeräumt. Also ich durfte schon sehr früh sehr vieles entscheiden. Ich wurde auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal ins kalte Wasser geworfen, was mir nicht unbedingt geschadet hat, aber was zeigte, er wollte mir auch möglichst viel Verantwortung in frühen Jahren geben, damit ich auch mir darüber bewusst werde, was für eine Verantwortung auf meinen Schultern lastet, aber auch genauso gut mich entfalten kann. Und hätte ich das nicht selber erfahren dürfen. Glaube ich, wäre man wesentlich eingeschränkter gewesen und wäre dann irgendwann, wenn es zu dem Punkt kommt, wo man denn mehr machen wollen würde, irgendwann in Konfliktsituationen gerät. Aber da dieses Korsett eigentlich nie bestanden hat, war man eigentlich relativ frei und von daher war der Übergang auch sehr weich und sein Ausscheiden aus dem aktiven oder operativen Geschäft hat man eigentlich gar nicht wirklich gemerkt, weil mich hat es nicht tangiert. Er ist trotzdem da, ich tausche mich trotzdem regelmäßig mit ihm aus. Die Mitarbeiter kriegen es auch nur teilweise mit, von daher sieht man eigentlich, da war eigentlich nie wirklich eine Restriktion oder eine Einschränkung seinerseits.
Spannend. Also das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob denn auf Mitarbeiterseite sich da was getan hat. Sie haben es ja ein bisschen vorweggenommen, die haben es gar nicht richtig mitbekommen. Hört man ja tatsächlich nicht so oft, dass dieser fließende Prozess funktionieren kann. Was glauben Sie denn, also glauben Sie, dass tatsächlich die Haltung Ihres Vaters eben zu sagen, okay, ich nehme mich auch raus, dafür der entscheidende Aspekt war?
Absolut. Bleibe ich dabei. Wenn der Unternehmensinhaber nicht selber bereit ist, loszulassen, Verantwortung abzugeben und auch einer Generation das Vertrauen gibt, mal auf eigenen Füßen zu stehen und eigene Ideen umzusetzen, ohne vielleicht das Bewährte trotzdem zu respektieren und nicht außer Acht zu lassen, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und das, glaube ich, war ihm immer wichtig, weil er auch, glaube ich, genug Negativbeispiele gesehen hat, wo Leute eben noch bis ins hohe Alter an den eigenen Vorstellungen festgehalten haben. Und das könnte man per se heute nicht mehr durchsetzen. Dann wäre man A, nicht mehr am Markt oder hätte größere Probleme. Und das hat er erfolgreich geschafft zu vermeiden.
120 Follower geben, Innovation eine Rolle spielt. Ist das etwas, wo Sie auch glauben, dass das jetzt in den letzten Jahren zugenommen hat und immer mehr zunimmt? Oder ist das Thema Innovation, Fortschritt eigentlich schon immer in dem Unternehmen verankert?
Doch, das würde ich schon sagen. Jede Epoche hat halt ihre Herausforderungen und ihre Anforderungen. Und mein Vater seinerzeit war, glaube ich, genauso innovativ. Wir waren mit einer der ersten, die damals die PET-Flasche, die leider ja heute einen sehr schlechten Ruf hat, aber zu Unrecht meiner Meinung nach, mit quasi abgefüllt hat. Das war seinerzeit nicht üblich, dass Unternehmen unserer Größenordnung oder generell in der Branche auf die Kunststoffflasche gesetzt haben. Das war damals sehr innovativ. Er hat schon sehr früh sich mit nachhaltigen Themen auseinandergesetzt, wie man Emissionen einsparen kann, welche Materialien man einsetzen kann, um langlebiger zu arbeiten, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Und ich glaube, heute sind andere Themen, ohne dass die Umweltthemen in den Hintergrund rücken, wichtig, dass man überlegt, welche Herausforderungen sind heute, für die man eine Lösung finden muss. Und das sind halt andere, als die mein Vater damals lösen musste. Und darum, glaube ich, ist das in jeder Generation, in jeder Epoche halt anders von den Innovationen. Aber dass wir innovativ sind, dass wir nicht dem Standard entsprechen, dass wir uns eher die Nischen suchen, um erfolgreich zu sein, das ist, glaube ich, schon immer eine Stärke des Unternehmens gewesen.
Glauben Sie auch, dass diese Werte und diese Stärken tatsächlich eben damit zusammenhängen, dass Sie eben Familienunternehmen sind und das eben auch durch die Familie über die Jahrzehnte getragen wurde?
Absolut. Wenn da nicht ein persönliches Engagement hintersteht, was ich aber auch mittlerweile vielen unserer geschätzten Mitarbeiter zuschreiben würde, dann würde ein solches Unternehmen nicht auf Dauer funktionieren. Sie haben ja im Leben immer Höhen und Tiefen. Das ist im Beruflichen wie im Privaten so. Das werden Sie nicht vermeiden können. Aber wichtig ist, dass die Tendenz nach oben zeigt und nicht nach unten zeigt. Und das hängt ganz stark davon ab, wie Menschen eingestellt sind zu der Sache. Und ich für mich persönlich glaube, die Ehrfurcht ist immer so ein sehr großes Wort, aber die Demut, die ich persönlich gegenüber der Generation habe, die das Unternehmen gegründet hat, die ist halt schon recht hoch und die ist für mich immer so ein Gradmesser zu zeigen, es muss halt irgendwie weitergehen. Die haben damals nach den Kriegsjahren ein Unternehmen aus dem Krieg wieder aufgebaut mit ganz anderen Herausforderungen und Widrigkeiten. Und haben das geschafft, also müssen wir heute in der Zeit, wo uns viele Dinge leichter fallen, viele Erschwernisse fernbleiben, genauso Lösungen finden, um schlechte Situationen zu meistern. Und das geht, glaube ich, nur mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Werten, die man beigebracht bekommen hat.
Welche Führungsprinzipien sind Ihnen dann am wichtigsten?
Das sind so sehr theoretische Fragen.
Gerne auch praktisch.
Also Führung hat für mich oft was mit Vertrauen zu tun und Menschen, die einem vertrauen, aber auch das Vertrauen, was man gegenüber Menschen dann teilt. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann können sich Menschen nicht entwickeln, dann können sich Fähigkeiten von Menschen nicht entwickeln und dann kann das Unternehmen davon auch nicht profitieren. Und das ist das, was ich von meinem Vater, glaube ich, gelernt habe, dieses Urvertrauen in mich zu setzen, dass das, was ich tue, schon irgendwie funktioniert und auch irgendwie der richtige Weg ist, versuche ich an die wichtigen Mitarbeiter, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, genauso weiterzugeben. Ich möchte gar nicht mehr alles kontrollieren. Ich möchte gar nicht mehr überall involviert sein. Ich möchte mich anderen Themen widmen und möchte eigentlich, dass die Mitarbeiter für sich selber Lösungen finden. Wenn sie Probleme haben, dürfen sie gerne immer wieder zu mir kommen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass sie wissen, sie haben das Vertrauen, sie haben den Rückhalt vom Unternehmen, von mir in Person. Und damit entwickeln sie sich in ihrer eigenen Richtung und damit am Tagesende, glaube ich, erfolgreicher, als wenn alles sehr hierarchisch vorgegeben ist und streng einfach den Abläufen zu folgen hat.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, was sind vielleicht die wichtigsten oder herausforderndsten Themen, die in der Zukunft auf Sie warten?
Sicherlich das Thema Personal. Das werden viele Branchen haben, die davon betroffen sind, die einen früher, die anderen später. Aber ich glaube, die Ressource Mensch im Unternehmen, gerade in einem Gewerbe, in dem wir tätig sind, wo wir also sehr viele Menschen brauchen, um ein Produkt herzustellen, um es dann an den Verbraucher weiterreichen zu können, ist es halt wichtig, die richtigen Menschen zu finden, die zu qualifizieren und vor allen Dingen im Unternehmen zu halten. Und wenn diese Menschen nicht da sind oder in Zukunft weniger sind, dann muss man sich halt verdammt viele Gedanken machen, ob man Abläufe umstellen kann, Verfahren vereinfachen kann, wie man auf die Herausforderungen eingehen kann, die Erwartungen des Menschen, des Personals besser entsprechen zu können, weil auch das ändert sich. Es ist heute ein Arbeitnehmermarkt und kein Arbeitgebermarkt und da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die man leisten kann. Aber da muss man sich durchaus selbst hinterfragen und vielleicht bewährt es auch auf den Prüfstand stellen.
Gibt es schon Aspekte, die Sie jetzt schon eben, sage ich mal, prophylaktisch, was heißt prophylaktisch, wir sind ja schon in dieser Phase im Grunde, aber die Sie jetzt schon anstoßen, um eben dieser Herausforderung in Zukunft besser begegnen zu können?
Ja, in einigen Fällen geht das schon. Ich sagte, wir sind sehr stark personalabhängig, gerade in der Fertigung.
Das ist interessant. Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen, aber weil ich hätte mir das jetzt ehrlicherweise so vorgestellt. Man kennt ja, keine Ahnung, aus dem Fernsehen irgendwie Bilder, wo Flaschen irgendwie so gefühlt komplett automatisiert durch die Gegend fahren und sich befüllen und so. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass Sie so personalintensiv tatsächlich unterwegs sind.
Also das Bild ist richtig, aber dass die halt so automatisiert laufen, bedarf halt viel Instandhaltungsaufwand, weil auch Maschinen natürlich dem Verschleiß unterliegen, auch Probleme haben. Elektronik ist heute, wie wir alle wissen, sehr anfällig. Je mehr Elektronik verbaut wird, umso fehleranfälliger wird das Ganze. Und sie müssen halt auch Maschinen haben, die immer noch Qualitätskontrollen machen, Personal haben, die Qualitätskontrollen an Maschinen machen und auch teilweise die Maschinen noch bedienen. Plus, dass sie die Ware auch irgendwie verbringen müssen zum Kunden. Dafür brauchen sie LKW-Fahrer, Gabelstaplerfahrer, Leute in der Logistik. Also es sind verdammt viele Leute notwendig, um von der Quelle das Produkt wirklich in den Einzelhandel zu verbringen, respektive zu ihnen nach Hause. Und da setzen wir auf verschiedene Lösungsansätze. Ein Punkt ist zum Beispiel Vereinfachung. Je komplizierter Vorgänge sind, umso schwieriger wird das sein, Leute da in Zukunft für zu begeistern. Umso mehr müssen sie sich die Möglichkeit einräumen oder den Leuten die Möglichkeit einräumen, in einem Arbeitsumfeld arbeiten zu können, wo sie möglichst stark digital unterstützt werden und möglichst wenig wirklich noch machen müssen. Also dass der Mensch besser vielleicht kontrollieren kann am Tagesende nochmal als eine Maschine. ist uns immer noch bewusst, aber da muss man ihm auch von vielen fernhalten, damit er sich seiner eigenen Aufgabe auch stellen kann. Also alles, was Bürokratie angeht, versuchen wir zu vermeiden. Wir versuchen, Dinge zu vereinheitlichen, zu vereinfachen, also das Arbeitsumfeld so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Das ist aber nur ein Beispiel. Das werden Sie dem Gabelstaplerfahrer nicht unbedingt geben können. Dem können Sie vielleicht mehr unterstützen, indem Sie das Arbeitsgerät besser ausstatten, klimatisiert, mit allen möglichen technischen Errungenschaften, die es auch in dem Bereich gibt, und aber auch dem Arbeitsanweisungen digital zur Verfügung stellen, dass er sich besser orientieren kann, wo und wie er zu arbeiten hat. Aber das sind halt Arbeitsbereiche, die werden Sie nicht ganz abschaffen können. Wohingegen die Mitarbeiter, die bei uns in der Verwaltung arbeiten, die können Homeoffice nutzen, die können sich schon anders organisieren und strukturieren, aber die Leute an den Maschinen, da müssen sie halt sich ganz besondere Gedanken machen, um die zu entlasten und da in Zukunft ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.
Was ist denn Ihre persönliche Vision, Idee für die Zukunft?
Persönlich immer noch ganz weit vorne die Marke Landpark in Deutschland als gesunde Getränkemarke bekannt zu machen. Das ist Ziel und Zweck unseres Unternehmens, mit Getränken die Mitarbeiter zu oder den Mitarbeitern einen Lebensunterhalt zu bieten. Und dafür brauchen wir eine starke Marke, die auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch einen Mehrwert bietet. Also wir sind nicht irgendein Produkt, was sie durch ein anderes ersetzen können, sondern wir sind ein Produkt, was eine gewisse Einzigartigkeit hat mit den Produkten, die es bietet. Und damit sehen wir in Zukunft eigentlich noch eine gute Chance, auch deutschlandweit eine sehr werthaltige Marke aufzubauen.
Deutschlandweit oder auch irgendwann international?
Das sehen wir nicht so, weil Internationalität hat große Einschränkungen, die gerade im Bereich der Getränkeprodktion einhergehen. Nur mal das Thema Fracht, Umweltbelastungen. Das sehen wir eigentlich nicht als unser Steckenpferd. Da gibt es sicherlich andere. Aber innerhalb von Deutschland, glaube ich, ist es legitim, gerade mit dem Ansatz, den wir vertreten, wir sind klimaneutral in der Produktion, dass wir auch diese klimaneutralen Produkte deutschlandweit auch verteilen können, ohne einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Aber alles, was die Grenzen dann von Deutschland angeht oder darüber hinaus angeht, sehen wir uns eigentlich nicht als der Versorger, mit der richtige wäre. Da gibt es andere, die sind sicherlich besser in der Lage dazu.
Na, spannend. Das ist ja auch ein nachhaltiger Gedanke, tatsächlich nicht alles auszureizen, was vielleicht gehen würde, sondern sich tatsächlich auf seinen Kernmarkt irgendwie zu konzentrieren. Was sind denn oder was wären denn da die nächsten Schritte für Sie, um das zu erreichen?
Bekanntheit. Und Bekanntheit geht oft einher natürlich mit Marketing. Und da hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel getan. Und gerade in unserer Branche ist es sicherlich sehr, sehr schwer, aus den bekannten Mustern auszubrechen, weil man eben auch sehr stark handelsgetrieben ist. Das heißt, wenn der Handel nicht mitspielt bei den Überlegungen und den Ansätzen, die wir haben, dann können Sie Innovation in neue Getränke auch relativ schnell begraben. Dass aber die Welt der Social-Media-Daten gibt, haben sie heute viel mehr Chancen, Leute zu erreichen, die nicht unbedingt nur im klassischen Handel aktiv einkaufen und Produkte wahrnehmen, sondern darüber hinaus sich eben ihre Meinung woanders bilden und aber auch einen anderen Getränkebezug wählen können, eben den über den Online-Handel. Und da sehen wir eigentlich ganz große Chancen, die Marke besser zu platzieren, besser Informationen zu übermitteln, was unsere Produkte besonders machen. Und da gibt es ganz viele Themen, die uns in Zukunft begleiten werden, wie wir das breiter und auf andere Beine gestellt bekommen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in Ihrem Markt extrem schwierig ist. Wenn ich mal in Getränkehandel gehe, dann stehe ich auch immer vor dem Regal und denke mir, huch, es gibt so viel Auswahl. Wofür entscheidet man sich denn? Also von daher glaube ich, ist das schon auch eine echte Aufgabe, der Sie sich da stellen können, müssen, dürfen, wie man es auch immer formulieren möchte. Ist es denn so, dass es viel Wettbewerb in diesem Bereich zuckerfrei, dieses, also was Sie beschrieben haben, also dieses Thema nachhaltig produziert, zuckerfrei, aber trotzdem geschmackvoll gibt? Oder ist das etwas, wo Sie tatsächlich auch so eine Nische gerade besetzen, die eigentlich so noch nicht oder die existiert, aber noch nicht besetzt ist?
Also wenn Sie das ganz runterbrechen auf das, was wir mit unseren frischen Getränken versuchen zu verkaufen, dann würde ich sagen, ist es eine extreme Nische. Aber wenn Sie die Rubrik als solches betrachten, dann ist der Markt natürlich sehr stark durchsetzt von Wettbewerbsprodukten. Allerdings haben die oft einen anderen Ansatz. Die verwenden dann künstliche Aromen, die verwenden Süßungsmittel, um zu dem gleichen Thema zu kommen, null Kalorien oder eben relativ wenig Kalorien. Also am Endergebnis auf dem Blatt Papier sind wir alle gleich, aber die Zutaten und der Geschmack ist das, was uns nachher von den anderen unterscheidet. Und da sind wir sicherlich im Moment noch einzigartig und versuchen auch alles dafür zu tun, dass es so bleibt.
Was ist denn das, ich würde tatsächlich als persönliches Interesse, was ist denn das Negative oder gibt es wirklich was Negatives an diesen Süßungsmitteln? Man hört ja oft, dass die im Grunde noch schädlicher wären als der Zucker selber. Ist das so?
Also dazu kann ich mich gar nicht äußern, weil da gibt es sicherlich genug Studienlagen, die in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, wie es oft deklariert wird. Ich glaube, wir leben ja heute alle noch. Allerdings macht ja auch manchmal auch die Dosis das Gift. Das muss man vielleicht bedenken. Und was man auch vielleicht nicht ganz außer Acht lassen darf, dass, und das können wir als Mineralwasserhersteller natürlich sehr gut beurteilen, das, was wir als Menschen konsumieren und zu uns nehmen, ob es Süßungsmittel sind, ob es Medikamente sind oder ob es die Landwirtschaft ist, also so wie wir unsere Lebensmittel behandeln, findet sich am Tagesende alles im Grundwasser wieder. Also Sie können heute im Grundwasser mit allen Untersuchungsmethoden, die es gibt, alles feststellen. Und da tauchen immer wieder Süßungsmittel auf, da tauchen immer wieder nicht relevante Metabolite auf, die aus der Landwirtschaft kommen oder auch eben Antibiotika, die wir eben zu uns nehmen. Und von daher vertrete ich so ein bisschen die Auffassung, alles, was ein bisschen nicht natürlich ist, zumindest eingeschränkt zu sich zu nehmen. Und wenn ich die Chance habe, ein Getränk zu nehmen, wo ausschließlich Auszüge einer Zitrusfrucht enthalten sind und mehr nicht, und ich weder Farbstoffe noch Konservierungsstoffe noch Süßungsmittel brauche, um einen Geschmack zu erzeugen, ist das für mich eine Alternative, die ich trinken und nutzen kann. Und wenn ich dann doch mal ein Getränk mit Süßungsmittel trinke oder mit Zucker, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich würde halt versuchen, das nicht als Dauerkonsum zu etablieren. So sehe ich es zumindest persönlich. Und damit ist auch die Aufnahme von solchen Mitteln sehr eingeschränkt. Und damit sehe ich da auch gar kein Risiko.
Ist denn vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Mineralwasser und der Quelle. Wirkt sich sowas, wenn Sie sagen, das ist alles im Grundwasser nachweisbar, wirkt sich das auch auf Ihre Mineralwasserproduktion auf, weil es dann vielleicht auch irgendwie in der Quelle schon enthalten ist und Sie das irgendwie rausfiltern müssen?
Also zum Glück nicht. Wir haben eine sehr alte Quelle. Das kann man durch Untersuchungen belegen. Das heißt, unser Grundwasser ist es ja am Tagesende auch, ist 800 Jahre mindestens alt. Das heißt, es ist vor über 800 Jahren irgendwann mal als Regen niedergesickert durch die verschiedenen Erdschichten und hat sich dann in den geologischen Schichten, wo wir unser Mineralwasser entnehmen, gesammelt. Da entnehmen wir das. Und Mineralwasser ist in der Regel ja vor Verunreinigung durch die jeweiligen geologischen Schichten geschützt. Das ist eine Voraussetzung, dass Sie es überhaupt Mineralwasser nennen dürfen. Allerdings muss man heutzutage feststellen, dass die Untersuchungsmöglichkeiten immer genauer werden und dass das Wirken des Menschen in der Umwelt auch immer mehr nachweisbar ist. Das heißt, Sie werden also nicht ausschließen können, dass in den nächsten 50, 100 Jahren, je nachdem, in welcher Region Sie in Deutschland sitzen, dass irgendwann auch vielleicht mal in klassischem Mineralwasservorkommen wiederfinden, weil es einfach nicht anders möglich ist. Weil Mineralwasser ist Regen, was durch Erdschichten durchfließt, sich zwar dann auf dem Weg darunter reinigt, aber wenn Sie das Ganze logisch zu Ende denken und sie haben Grundwässer, die ja auch irgendwie versickern. Die werden auch irgendwann in diese Schichten eindringen und somit auch das Grundwasser, was vielleicht noch unbelastet ist, dann damit belasten. Auch da muss man wieder die Kirche im Dorf lassen. Sie trinken dann Leitungswasser, wo Süßungsmittelreste drin sind, im Milliardstel Gramm oder auch Rückstände von Antibiotika. Ob und inwiefern die Auswirkungen auf ihren Körper und Organismus haben, glaube ich, mag keiner absehen zu können. Ich würde aber sagen, das ist eher das, was es bei uns im Kopf auslöst, dass ich halt Wasser trinke, wo was noch nachweisbar drin ist. Aber es hat, glaube ich, keinen Effekt. Das ist nachgewiesen, sonst dürfte Leitungswasser auch nicht genutzt werden in Deutschland, wenn das denn irgendeinen einen Nachteil hätte. Allerdings ist das Kriterium, was wir immer anwenden. Leitungswasser ist ein technisch aufbereitetes Produkt. Mineralwasser ist noch die nächsten Jahre ein Naturprodukt, weil es unbelastet ist.
Ja, okay. Ist wahrscheinlich wieder eine total naive Frage, aber also diese Quelle ist ja wahrscheinlich irgendwann erschöpft. Also kann man das absehen oder ist es so, dass Sie sagen, okay, davon sind die nächsten 5 Generationen erstmal nicht betroffen?
Wenn Sie alles richtig machen, ist die eigentlich nie erschöpft. Wasser ist ja ein Wasser oder unsere Mineralbrunnen unterliegen ja auch dem Wasserkreislauf, der immer wieder sich aufs Neue wiederholt und auch daher nicht erschöpft ist.
Aber dieses 800 Jahre alte Wasser, also gut, vielleicht dann kommt irgendwann Neues dazu.
Sie haben natürlich Perioden, wo es mal mehr geregnet hat. Es gab Trockenzeiten, es gab Regenzeiten, also das mal außen vor gelassen. Haben Sie aber eigentlich immer einen regelmäßigen Kreislauf unter der Prämisse, dass Sie Ihr Wasservorkommen nicht überfordern. Wir kontrollieren ja sehr stark, wie viel wir dem Grundwasser entnehmen und wie viel nachfließt. Und wir entnehmen immer nur so viel und davon nur 80%, wie viel an Grundwasser nachfließt. Das heißt, solange wir weniger entnehmen, als Neuwasser sich bildet, werden wir also nie ein großes Problem haben, auch über die nächsten Generationen Mineralwasser fördern zu können. Wenn Sie allerdings die Quelle überfordern, mehr entnehmen als der Geologe, als ihn auch errechnet wurde, auch als nachweisbar nachfließt, dann werden Sie irgendwann diese Quelle sicherlich leer saugen können und dann auch unwiederbringlich zerstören können.
Okay, aber das hat ja auch wieder einen verantwortungsvollen Umgang ein.
Genau.
Zufolge oder sagen wir mal hoffentlich hat ein verantwortungsvoller Umgang zufolge, dass das nicht passiert.
Genau.
Ja, super spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in diese doch ganz andere Welt, sage ich mal, der Mineralwasser- und Getränkeherstellung. Ja, wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance. Und Ihnen vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.